Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Reinhard Berle.
Anfang der Woche ist in Italien Folgendes passiert. Es war ein stürmisches Wetter und wir hatten ja auch hier viel Sturm. Und eine Fähre von der Ferieninsel Ponza stand im Hafen und die war schon beladen und alles war drauf an Autos und an Menschen. Und der Kapitän entschied aber, wir fahren nicht ab, denn es ist zu starker Sturm. Das macht keinen Sinn. Das ist zu gefährlich für die Fähre. Und dann riss ein Seil. Und das ist genau mein Thema heute Morgen, wenn alle Stricke reißen. Und da ist ein Seil gerissen und die Fähre musste aus dem Hafen raus. Und dann, so wird berichtet, gab es eine 5-stündige Horrorfahrt, bis man endlich wieder im festen Hafen ankam. Das hat mich daran erinnert, als ich mal auf so einer Fähre war, von Dänemark nach Norwegen. Und das war auch so eine Horrorfahrt. Ich habe wirklich geglaubt, das ist das Ende meines Lebens. Es ging nichts mehr. Es war eine so schlimme Fahrt, dass nachher der Kapitän sich entschuldigt hat. Aber wenn das Wetter so ist, dann ist es so. Wenn alle Stricke reißen, manchmal gibt es so Situationen im Leben, da hat man den Eindruck, alle Stricke sind gerissen. Und es ist nur noch so eine Weltuntergangsstimmung. Die Menschen im Ahrtal werden das auch so empfunden haben, als das Wasser immer höher kam. Das sind alle Stricke gerissen, eine Katastrophe nach der anderen. Vor fast einem Jahr glaubten wir, jetzt bricht der nächste Weltkrieg aus. Auch alle Stricke gerissen mit diesem Überfall auf die Ukraine. Viele Menschen glaubten, bei der Corona-Krise, jetzt sind alle Stricke gerissen. Konnte man sich das vorstellen? Weltweit alles stillgelegt und nichts bewegt sich mehr? Alle Stricke gerissen. Und viele glauben das auch bei der Klimakatastrophe. Aber das kann auch in unserem persönlichen Leben sein. Da kann es auch Situationen geben, wo wir den Eindruck haben, jetzt sind alle Stricke gerissen. Und es gibt einfach keine Chance mehr für einen nächsten Schritt, für eine nächste Situation, die mir helfen könnte. Auch in der Familie kann das passieren oder auch in der Gemeinde, dass man den Eindruck hat, da gehe ich nicht mehr hin. Da ist einfach eine eisige Atmosphäre, das passt nicht mehr. Da sind alle Stricke gerissen. Nun, wir kennen sicher alle solche Situationen und haben das ein oder andere Bild vor Augen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind im Himmel und wir sind alle Engel und wir haben eine große Engelversammlung. Jesus ist bereits auf der Erde und er hat seine ersten 30 Jahre dort erlebt. Und jetzt geht es darum, was soll denn nun sein erstes Wunder sein? Und die Engel sollen darüber beraten. Und die sitzen zusammen und der Erste sagt, naja, es ist ja völlig klar, das erste Wunder muss ein Wunder sein mit einem Wow-Effekt. Das muss auf der ganzen Welt sofort bekannt sein. Das muss irgendwas sein, was alle Menschen bewegt, worüber alle reden. Sonst macht das ja keinen Sinn, nicht? Das ist ja eine Proklamation, eine Entscheidung seiner Herrlichkeit, seiner Macht. Das muss eine Machtdemonstration sein. Da ruft ein anderer dazwischen, ja, das sehe ich auch so. Am besten der Hunger auf der ganzen Welt ist verschwunden mit einem Schlag. Ja, dann sagt ein anderer, nee, alle Krankheit besiegt. Es gibt keinen Kranken mehr. Das wäre doch auch etwas, was alle sehen. Und so laufen die Dinge hin und her. Nur was man sich nicht vorstellen konnte, wie das erste Wunder wirklich passiert ist. Und daran merkt man, dass es weit ab ist von menschlichen Erfindungen. Wir Menschen hätten eine ganz andere Geschichte an den Anfang der Wirksamkeit Jesu gestellt. Und wir kennen die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Das ist nämlich genau das erste Wunder. Ich werde jetzt den Text nicht gesamt lesen, sondern ich werde immer wieder Kernsätze daraus sagen. Und dann kommen wir auf das ganze Geschehen zu sprechen. Wir finden das in Johannes 2, wer eine Bibel hat und das mit hineinlesen möchte, in den Versen 1 bis 11. Und der erste Kernsatz lautet, und als es an Wein fehlte. Nun, das war eine Hochzeit in einem kleinen Dorf in Kana und das ganze Dorf war auf den Beinen, um dem jungen Paar zu gratulieren. Vom Bürgermeister bis zum Rabbi, von der Putzfrau bis zum Plantagenbesitzer, alle waren gekommen. Und auch Maria war da. Maria, die Mutter Jesu. Vielleicht gab es eine verwandtschaftliche Beziehung, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war sie anwesend und sie wird erwähnt. Und auch Jesus war anwesend mit seinen Jüngern. Möglicherweise stand da eben irgendeine freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehung zum Hochzeitspaar. Damals liefen die Hochzeiten für etwa eine ganze Woche. Ein Kommen und Gehen. Das war nicht ein Fest von 2 oder 3 Stunden und dann ging man wieder auseinander, sondern das zog sich hin. Und so brach plötzlich der Notstand aus mit dem markanten Satz und als es an Wein fehlte. Nun kann man sagen, liebe Leute, habt ihr keine anderen Probleme, als es an Wein fehlte, meine Zeit, das ist doch nun mal keine Katastrophe, nicht wahr? Man kann da auch mit Wasser feiern oder mit Sprudel oder es gibt da irgendwas anderes, nicht? Dann stellt Kaffee hin. Ist das so wichtig, dass das nun in der Bibel berichtet wird? Und das noch als erstes Wunder? Unbegreiflich, nicht? Und als es an Wein fehlte. Nun muss man sich vorstellen, so eine Hochzeit, das war ein Geschehen, da wollte man demonstrieren, dass man ganz viel hat und dass man reichlich den Gästen gibt. Ich kenne das aus Afrika, da ist das auch so. Man kann noch so arm sein. Die Armut würde man nicht zeigen wollen. Nicht? Ich kann mich an ein Dorf erinnern und da sagt man nachher dann, ja, die Leute hatten doch genug zu essen und wir haben doch immer jeden Tag genügend zu essen bekommen und Besteck hatten wir auch. Und was immer ihr erzählt, die essen mit den Fingern, das stimmt doch alles gar nicht. Ja, ist richtig. Das habe ich in dem Dorf so erlebt. Besteck war da, Essen war genug da. Nachher habe ich erfahren, das Besteck wurde im ganzen Dorf zusammengebettelt. Könnt ihr mir das geben? Ich habe Gäste und ich möchte, dass die Gäste ordentlich bedient werden. Dann war das Geschirr da, dann war das Besteck da, nur für uns. Und so wurde alles zusammengebettelt bis hin zum Essen, damit die Gäste gut versorgt sind, auch wenn man nachher jede Menge Schulden hat. Das war das Übliche. Und hier war es ähnlich so, nicht? Man wollte demonstrieren, ja, wir geben unseren Gästen alles. Und diese Hochzeit wäre in die Geschichte eingegangen mit einem Mangel. Es fehlte an Wein. Man konnte sich nur blamieren, genauso wenn nicht genügend zu essen da gewesen wäre. Man könnte sich nur blamieren. Und als es an Wein fehlte, ja, die Sache mit dem Wein, vielleicht eine Kleinigkeit. Und doch wurde die Not im Leben deutlich. Und sind nicht eigentlich immer die Kleinigkeiten die Dinge, die uns Not bereiten? Es müssen nicht immer die dicken Stricke sein, die uns zu Fall bringen. Es sind manchmal lächerliche, dünne Bindfäden, die uns zu Fall bringen. Es mag unverständlich sein und wir selbst schütteln den Kopf über uns, aber es ist so. Selbst König Salomo hatte beobachtet, dass die kleinen Füchse den Weinberg verderben. Und es müssen nicht immer die großen Geschehnisse sein. Wie oft sind es Kleinigkeiten, die uns lähmen und blockieren, die uns die Freude am Leben nehmen. Manchmal so unbedeutende Kleinigkeiten. Da haben wir die Sorgen, mit denen wir uns rumschleppen und mit denen wir durch den Tag laufen und die uns die Freude rauben wollen. Kleinigkeiten. Wenn man nachher darüber nachdenkt, dann mag man sagen, na ja, das war die Sache doch gar nicht wert. Aber diese Kleinigkeiten kommen wie das Hochwasser unter der Tür durch und kommen ins Haus hinein und machen uns Angst. Steht dieser Satz nicht für so viele Mangelerscheinungen in unserem Leben und als es an Wein fehlte? Für Mangelerscheinungen, die uns die Freude nehmen und nicht die Fülle erleben lassen. So haben es auch die Jünger in Galiläa erlebt. Sie waren auf dem Wasser unterwegs. Der See tobte, der Wind kam dazu und mit ihrem Angstschweiß mischte sich das Wasser. Verzweifelt kämpften sie gegen die Naturgewalten und irgendwie bewältigten sie das alles nicht. Sie fühlten sich menschenverlassen und Gott verlassen. Und in dem Moment trauten sie ihren Augen nicht. Da kommt doch tatsächlich ein Gespenst über das Wasser marschiert. Bemerkenswert, dass Sie an Gespenster glaubten, ne? Wer mag von Ihnen damals schon ein Gespenst gesehen haben? Vermutlich ja niemand. Aber Sie glaubten eben, da kommt ein Gespenst. Und dann sagt doch dieses angebliche Gespenst, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin da. Ist das nicht ein typisches Bild, wie wir Menschen manchmal so ticken, so funktionieren? Wir können uns die Gegenwart Jesu nicht vorstellen. Aber wir glauben dann eher, da kommt so ein Gespenst angelaufen. Und das macht uns Angst. So ein ganz typisches Bild. Und das Wunderbare, und daran sehen wir in dieser Geschichte die Herrlichkeit Jesu, das Wasser, das den Jüngern buchstäblich bis zum Hals stand und sie glaubten, jeden Moment darin zu ertrinken. Wo war das Wasser bei Jesus? Unter seinen Füßen. Er konnte darauf laufen. Und ist es nicht tatsächlich so, dass wir in diesen Notsituationen, die wir erleben, wenn alle Stricke gerissen sind, uns darüber bewusst werden müssen, dass Jesus neben uns steht und das Problem, das uns den Atem rauben will, gewissermaßen das Wasser uns bis zum Hals steht, er steht obendrauf und er bewältigt das alles. Wenn alle Stricke reißen, unser Herr ist der starke Held. Wir singen das in den Liedern, wir müssen es auch glauben. Der Glaube lebt davon. Wir müssen durchhalten, so wie der Psalmist im 23. Psalm es sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Zu glauben, ja, das stimmt, du bist bei mir. Das Leben, das Jesus schenkt, leidet nicht an Mangelerscheinungen. Er will uns in unserer Not begegnen und will uns aus seiner Fülle beschenken. Paul Gerhardt dichtete das Lied, du füllst des Lebens Mangel aus dem, was ewig steht. Es wird immer wieder deutlich gemacht, nicht? In unterschiedlichen Liedern oder in unterschiedlichen Gedanken. Diesem Satz vom fehlenden Wein steht ein anderer gegenüber. Im Vers 2 ein Aber-Satz. Und diese Aber-Sätze gibt es in der Bibel immer wieder und sie bringen immer die entscheidende Wende. Da wird die Not aufgezeigt, das Problem wird gezeigt und dann gibt es ein Aber. Und dann kommt die Wende. Auf diese Abersätze müssen wir achten. Als die Jünger auf dem stürmischen See waren und von der Angst bewegt wurden, dann steht dort, aber Jesus sprach zu ihnen, ich bin's. Aber ich bin's. Das ist die Wende. Das bringt die Situation in eine ganz andere Geschichte hinein. Bei der Speisung der 5000 war es so ähnlich. Die Jünger stehen da und sagen, wir haben nur, das ist der Mangel, die 5 Brote und die 2 Fische, mehr haben wir nicht. Mangel, nicht? Die Stricke sind gerissen, da sind 5000 Männer nur, da kommen ja noch die Frauen und die Kinder dazu. Da sind 15.000, 20.000 Personen gewesen, die dort Hunger hatten, nicht? Das war also eine Mangelerscheinung. Und dann heißt es, Jesus aber nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Wieder dieses Aber, das die entscheidende Wende brachte. Paulus spricht einmal von einem Bollwerk in den Gedanken, dass wir all den negativen Gedanken entgegensetzen müssen. Und das ist so wichtig, in unseren Gedanken, in unseren Gebeten, dieses Aber auszusprechen. Herr, da ist die Not. Und ich habe den Eindruck, alle meine Stricke, die mir Halt gegeben haben, sind gerissen. Aber, ich glaube, dass du da bist und dass du auch diese Situation bewältigen kannst. Und bewusst in den Gedanken ein Bollwerk der negativen Gedankenfolge entgegensetzen. Wenn du den Eindruck hast, dass alle Stricke deines Lebens gerissen sind, alles, was Stabilität bringt, dann formuliere dieses Aber. Im Psalm 93, Vers 4 steht das markante Wort, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Ein so wichtiges Wort. Wieder dieses Aber. So erlebte es zum Beispiel auch Elia. Er war völlig am Ende mit seinem Latein, geflüchtet. Er saß in der Schwermutshöhle unter einem Wacholderstrauch. Für ihn waren alle Stricke gerissen. Er wollte eigentlich sterben. Und er hätte Selbstmord gemacht, wenn nicht noch so ein Funken Glaube da gewesen wäre. Und dann kommt ein Engel. Er weckt ihn auf und er sagt, er soll essen, denn er hat einen weiten Weg vor sich. Und da sind zwei Entdeckungen zu machen, die Mut machen. Gott ist da, auch in der Schwermutshöhle. Und es gibt einen Weg für uns, für dich und mich. Nun, auf unserer Hochzeitsfeier war auch Maria, die Mutter Jesu, anwesend. Ich hatte auch so eine Mutter, Maria. Sie hieß tatsächlich auch Maria. Und ich kann mich so gut hineindenken, sie hätte genau das gemacht. Sie konnte immer sehen, wo irgendwas los war. Und sie meinte, wie zum Beispiel, nicht, da ist eine Frau am Bürgersteig und sie sagt, schau doch mal, die will doch über die Straße, helf ihr doch mal. Sag ich, hast du sie gefragt? Weißt du das? Das weißt du doch gar nicht. Das sieht man doch. Diese Maria merkte, da fehlt der Wein. Da ist ein Mangel. Was macht sie? Sie geht zu ihrem ältesten Sohn und erzählt ihm das. Sie haben keinen Wein mehr. Bis dahin hat Jesus ja noch überhaupt kein Wunder getan. Und kein Mensch konnte sich ja ernsthaft vorstellen, dass er irgendwas tun könnte. Vielleicht hat sie nur gedacht, du hast doch eine ganze Mannschaft mit Männern dabei. Geht doch los und kauft irgendwo Wein. Macht doch irgendwas. Ne? Ihr könnt doch die armen Leute da nicht in diesem Mangel zurücklassen. Und Jesus weist sie zurück. Und da kommen wir zu dem zweiten Kernsatz. Er sagt, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Sogar sehr auf Distanz, Frau, was ich tue. Und dann merkt man, dass eine Mutter so manches aushält und nicht sofort eingeschnappt ist und wegläuft, sondern sie sagt diesen markanten Kernsatz. Was er euch sagt, das tut. Gewissermaßen, Jesus spricht sie an, sie dreht sich rum und sagt den Dienern, was er euch sagt, das müsst ihr machen. Das tut bitte. Der zweite Kernsatz in dieser Geschichte. In der ganzen Begebenheit ist sicher dieser Vers 4 mit der schroffen Antwort an Maria so etwas, was uns aufstößt, was wir nicht so gerne mögen. Aber die Antwort liegt im zweiten Teil der Worte Jesu. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist das Geheimnis der festgesetzten Stunden im Leben Jesu. Das ist immer wieder bemerkenswert, dass es festgesetzte Stunden für sein Handeln gab. Es gibt manchmal Bibelstellen, wo Jesus steht und einfach nach oben schaut und irgendwie deutlich macht, ich weiß, dass du mich immer erhörst und dass du es jetzt gerade auch getan hast. Also irgendwie, als wenn man die Kommunikation zwischen Vater und Sohn und dass man geradezu miterlebt, wie eine Stunde jetzt durch die letzte Minute läuft. Bei seiner Geburt heißt es in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war eine festgesetzte Stunde, nicht irgendwann. Und als er starb, war das nicht zufällig, sondern Jesus betete, Vater, die Stunde ist da, der Zeitpunkt ist gekommen. Und etwas später sagt er zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre, von oben, wenn mein Vater dir nicht dazu die Macht gegeben hätte. Die Stunde ist da. Eine der großen Versuchungen im Leben Jesu war das Handeln außerhalb der festgesetzten Stunden vom Vater. Aber Gott sei Dank, er ist in diesen festgesetzten Stunden geblieben. Die Versuchungsgeschichte zeigt uns etwas von diesem Kampf gegen das eigenmächtige Handeln. Und auch hier bei Maria geht es um die Versuchung, eigenmächtig eine Stunde zum Handeln zu bestimmen. Und darum also die schroffe Antwort. Jesus muss es in dem Augenblick als eine Art Versuchung empfunden haben. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich habe noch kein Signal vom Vater bekommen, dass ich handeln soll. Wer von uns wüsste nicht, voller Tragik von falschen Stunden im Leben zu berichten? Da glauben wir, jetzt ist der richtige Moment, ich muss das und das sagen. Und dann merken wir nachher, na, das war die falsche Stunde. Die Kirchengeschichte ist voll von falschen Stunden, die Menschen gewählt haben. Und halten wir es fest, Jesus handelt weder auf Befehl der Maria. Maria hat keine Mittlerrolle. wie das manche glauben. Wir müssen nur mit Maria reden im Gebet und sie vermittelt dann schon alles. Nein, sie hat keine Mittlerrolle. Und Jesus handelt auch nicht auf Befehle von Menschen. Es gibt manchmal Menschen, die meinen, sie müssten im Gebet Jesus genau die Vorschläge machen, was er tun soll. Als wenn wir wüssten, was das Allerbeste für uns wäre. Wir glauben es zu wissen, aber wirklich wissen wir es nicht. Und manchmal sind die Wege, die dann geführt werden, die viel besseren. Also wir haben nichts zu gebieten, wir dürfen nur bitten. Wie oft schreien wir vor Jesus unsere Not hinaus, doch seine Stunde ist noch nicht da. Was sollen wir tun, wenn alle Stricke reißen? Verzweifeln, resignieren, aufgeben? Maria verzweifelte nicht, sie resignierte nicht, sie gab nicht auf. Vielmehr gab sie so ein glaubensstarkes Wort, so eine glaubensstarke Aussage. Was er euch sagt, das tut. Egal, was es sein mag, er wird genau das Richtige sagen. Gilt eine solche Aufforderung nicht gerade auch für Menschen, die am Ende sind, die den Eindruck haben, alle Stricke sind gerissen? Sollten wir da nicht auch auf so eine Aussage hören, was er euch sagt, das tut? Das ist Glaube. Er rechnet mit Jesu Handeln, wo auch im Moment überhaupt nichts zu sehen ist. Im Vertrauen darauf, dass Jesus zu seiner Stunde genau das Richtige tun wird, was auch mir in meiner Situation helfen wird. Und mit Vers 7 erleben wir tatsächlich, dass Gottes Stunde gekommen ist. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt. Vielleicht war es eine halbe Stunde später, es können aber auch 24 Stunden später gewesen sein. Wir wissen es ja nicht. Nicht? Die Bibel lässt das völlig offen. Wir müssen immer im Kopf haben, das ist eine Hochzeit, die über eine ganze Woche ging. Nicht? Die Gäste waren also über einen längeren Zeitraum dort zusammen. Und da war nun offensichtlich jetzt Gottes Stunde gekommen. Und sie kommt zum richtigen Zeitpunkt. Jesus ergreift die Initiative und gibt einen Befehl an die Dienerschaft. Und er sagt, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Kurz und knapp, ohne Erklärungen. Er hat ihnen ja nicht gesagt, nicht, passt mal auf, füllt das mal mit Wasser, ich will jetzt mal ein tolles Wunder machen, ihr werdet schon erleben. Nix, keiner hat was gewusst. Das müssen wir uns vorstellen. Kurz und knapp, ohne Erklärung. Und haben wir nicht hier wieder einen sehr markanten Grundsatz für das Handeln Jesu? Vor dem Segen, den wir erleben wollen und auf den wir warten, aber vor dem Segen, liegt immer ein klarer Befehl Jesu. Und die kleinen Dinge müssen wir selbst erledigen. Nicht? Dieses Wasser ist nicht automatisch in die Krüge hineingekommen, sondern das war eine mühsame Tätigkeit. Das musste selbst erledigt werden. Nehmen wir andere Beispiele. Da ist der Blindgeborene. In Johannes 9 wird davon berichtet. Und Jesus macht einen Brei aus Spucke und Erde, irgendwie sehr unhygienisch, nicht? Und er schmiert ihm das auf die Augen. Und man könnte sagen, also, lieber Herr, was soll denn das jetzt alles bedeuten? Und dann sagt er zu ihm, das fällt nicht einfach wieder runter. Er sagt, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ja, was soll er sonst machen, als sich zu waschen? Aber wenn du Segen erleben willst, dann musst du den Befehl vorher erst erfüllen. Dann musst du handeln. Oder da ist der Mensch, der seine verdorrte Hand hat. Er kann sie nicht bewegen. Und Jesus gibt ihm den Befehl, strecke deine Hand aus. Eigentlich kann er das gar nicht, aber er muss es tun. Oder der Mann, 38 Jahre lang krank am Teich Bethesda in Johannes 5. Und Jesus sagt zu ihm, nicht einfach, oh Wunder, du kannst jetzt wieder laufen, sondern steh auf, nimm dein Bett und geh. Das ist genau mein Problem. Ich kann nicht aufstehen, schon seit 38 Jahren nicht. Aber er muss den Befehl erst erfüllen. Und selbst einem toten Lazarus ruft Jesus zu, Lazarus, komm heraus. Da hätten wir gern beigestanden, nicht? Was die Leute dazu wohl sagen, zu so einem Befehl, der doch geradezu töricht ist. Heute liest sich das alles so wunderbar. Wir müssen uns hineinversetzen in eine Situation, auch aus unserem persönlichen Leben, ob wir tatsächlich so einen Befehl tun würden, ob wir das glauben würden, dass das genau jetzt angesagt ist. Nun, in diesen und anderen Fällen wird es deutlich, vor dem Segen steht der Gehorsam. Mag darin ein Grundsatz auch für unser Leben liegen. Und vielleicht erleben wir deswegen manchmal keinen Segen, weil wir Befehlsverweigerung betreiben und einfach nicht bereit sind, Anweisungen Jesu zu befolgen. Zurück zum Hochzeitsfest und zum Geschehen dort. Füllt die Krüge mit Wasser. Jesus zaubert also nicht einfach Wasser herbei, sondern er gibt den Befehl, die Krüge mit Wasser zu füllen. 6 Wasserkrüge, die waren ungefähr 1 Meter hoch und fest im Boden verankert. Einer fasste ca. 80 bis 120 Liter. Die hat man nicht einfach am Dorfbrunnen mitgenommen und dort gefüllt, sondern die musste man mit Kübeln irgendwie füllen. Also insgesamt 480 bis 720 Liter. Und dann musste jemand schon mit so einem 20-Liter-Kanister vielleicht 24 Mal laufen. Wir wissen ja nicht, wo die Hochzeitsgesellschaft war. Ob das alles ebenerdig war, ob man gerade so 5 Meter raus und da konnte man den Kübel holen. Vielleicht mussten sie auch eine halbe Stunde laufen oder ein Stück Weg zurücklegen, um vom Dorfbrunnen die Kanister erstmal zu schleppen. Also ich will deutlich machen, das war Arbeit. Das ging nicht mal ebenso gerade über die Bühne. Und das war auch keine Beschäftigungsmaßnahme von Jesus. Die Diener stehen da eh nur rum, die können sich mal ein bisschen bewegen und irgendwas machen. Nein. Und die Frage ist, wie haben die Leute darauf reagiert? Gab es da nicht viel Zweifel, viel Murren und Mosern? Stilles Kopfschütteln über diesen Jesus, der ihnen einen so merkwürdigen Befehl gibt. Bemerkenswert, sie taten es. Sie taten es einfach. Mal ganz ehrlich, wo hätten wir denn gestanden als Diener? Hätten wir es gemacht? Oder wären wir die Schlauen gewesen, die darüber gemeckert hätten, dass das Ganze keinen Sinn macht? Die Hochzeitsgesellschaft braucht Wein und kein Wasser. Was soll diese Nummer? Was er euch sagt, das tut. Füllt die Krüge mit Wasser. Scheinbar gab es keine Diskussion, zumindest wird darüber nichts berichtet, über Sinn und Zweck des Befehls. Niemand sagte, Herr, du irrst, Wasser ist gar nicht das Problem, sondern es geht um was ganz anderes. Willst du Wein, dann füll zunächst die Krüge mit Wasser. Das ist die Aussage hier. Das ist weder kindisch noch ein Spiel. Vor dem Segen Gottes steht der Gehorsam. Und die kleinen Dinge, die müssen wir selbst erledigen, die wir erledigen können. Jesus zaubert nicht alles einfach für uns passend dahin, sondern manchmal müssen wir mühsame Schritte gehen, bei denen wir auch schwitzen. Genau dieser Schritt mag in verzweifelten Situationen dann, wenn alle Stricke reißen, eine wirkliche Herausforderung sein. Aber willst du Wein, dann musst du die Krüge mit Wasser füllen. Sonst werden wir immer bei dem Mangel stehen bleiben, bei der ausgebrannten Situation. Lassen wir uns vom Herrn zeigen, wo er unseren Glaubensschritt erwartet. Vielleicht schon sehr lange. Und so könnten wir noch viele Beispiele aus der Bibel deutlich machen, wo Menschen erst einen Glaubensschritt gehen mussten, bevor tatsächlich dann das Wunder geschah und sie den Segen erleben konnten. Und schließlich kommen wir zu dem letzten Kernsatz. In unserer Geschichte gibt es einen markanten Schlusssatz. Da wird gewissermaßen eine Bilanz gezogen. Und diese Bilanz ist vorhin in den Eingangsliedern mehrfach angeklungen. Sie lautet, er offenbarte seine Herrlichkeit. Und im Text heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also ganz anders, als Engel sich das im Himmel ausdenken konnten oder wir uns als Menschen ausgedacht hätten. Das war das erste Zeichen, eigentlich in ein Randgeschehen, irgendwo in einem kleinen Dorf, unbedeutend, wenn man so will. Wörtlich steht dort: Dies tat Jesus als einen Anfang der Zeichen. Und wir wissen, dass danach ja noch viele gefolgt sind. Zeichen sind im Alten Testament Ereignisse, die deutlich Gottes Handeln zeigen. Zum Beispiel gab Gott dem Mose die Vollmacht vor Pharao, bestimmte Zeichen zu tun, um seine Vollmacht zu demonstrieren, dass er von Gott geschickt wurde. Nicht der Stab zur Schlange oder das Wasser im Nil, das zu Blut wurde und vieles andere mehr. Diese Zeichen erwarteten die Menschen vom Sohn Gottes. Zeichen erzwingen keinen Glauben, absolut nicht. Und wir kennen das aus den biblischen Geschichten. Aber sie stärken den Glauben und sie können helfen zum Glauben. Gerade wenn Stricke in unserem Leben reißen, wenn Dinge, die wir für stabil gehalten haben, plötzlich die Stabilität aufgeben, dann können solche Zeichen kleine Mutmacher sein. Situationen sein, die uns den Glauben so unendlich stark machen. Kennen wir sie nicht, diese kleinen Mutmacher? Das müssen nicht immer große Wunder sein. Vielleicht ist es nur eine Situation, wo wir gemerkt haben, das hätte einen Unfall geben können und ich bin gerade so davongekommen. Oder da hätte ich fallen können oder ich bin gefallen, aber es ist so glimpflich abgelaufen. Es ist nicht schlimm geworden. Irgendwie, dass man merkt, ich bin bewahrt worden. Kleine Mutmacher, sie können unseren Glauben so stärken. Bereits zu Beginn des Evangeliums sagt Johannes: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit war nicht auf den ersten Blick zu sehen. Und doch wurde sie immer wieder offenbart durch das eine oder andere Zeichen. Und war nicht die Herrlichkeit Jesu in dieser Knechtsgestalt verborgen? Tatsächlich gab es für den einfachen Betrachter bis hin zum Kreuz wenig Herrlichkeit zu sehen. Aber was sahen die glaubenden Jünger? In Jesu Gegenwart geschieht etwas Neues. Etwas vorher nie Dagewesenes. Das sind also die Steinkrüge, die waren für die rituellen Waschungen da. Das verkörpert den alten Bund, das Alte Testament. Und diese Krüge werden gefüllt. Und dann geschieht ja etwas ganz Neues. Und im Text wird eine kurze Anweisung Jesu berichtet. Er sagt im Vers 8: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Wieder eine glaubensmäßige Herausforderung, nicht? Die Diener hätten ja eigentlich nur ein Tadel vom Speisemeister bekommen können. Das war Wasser. Sie hatten das eingefüllt und sie wussten das. Jetzt bringen sie also dieses Wasser im Krug zum Speisemeister. Was soll denn da herauskommen? Soll der sagen, ja, köstliches Wasser oder? Und der Speisemeister probiert es. Der wusste ja bis dahin gar nicht, was passiert war. Und dann heißt es, der den Wein kostete, der Wasser gewesen war. Und das war ein guter Wein. Denn er sagt dann zum Bräutigam, jeder gibt also zuerst den guten Wein und später den weniger guten. So macht man das. Und der Bräutigam hat es offensichtlich umgekehrt getan, der selbst ja auch gar nichts wusste von dem ganzen Geschehen. Jesus gibt also von diesem Alten, das wird verwandelt in etwas Neues und da kommt etwas ganz Wunderbares heraus. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Er gibt etwas Neues und wir dürfen Herrlichkeit Gottes erleben. In all den Wundern, die Menschen erleben, etwas von der Herrlichkeit Jesu, wenn man das mit Glaubensaugen anschaut und betrachtet. Im 2. Korintherbrief berichtet Paulus von der Veränderung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, also das Wasser in den Krügen ist vorbei. Es ist etwas Neues geworden. So gibt es viel zu entdecken und darum geht es. Es gibt viel zu entdecken, wie zum Beispiel auch die Aussage aus Klagelieder: Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. In der Gegenwart Jesu gibt es die Fülle und die dürfen wir erleben. Auch dann, wenn wir den Eindruck haben, dass alle Stricke reißen. Diese Fülle haben die Hochzeitsgäste erlebt. Das war eine ganze Menge Wein, 720 Liter Wein. Das hat wohl locker für die Woche und weit darüber hinaus gereicht. Das konnten die nicht auftrinken. Aber Jesus gibt die Fülle. Bei der Speisung der 5000, da sind 12 Körbe übrig geblieben. Das war nicht gerade so, dass sie satt geworden sind. Und der Mann, der 38 Jahre krank war, der ist nicht ein bisschen gesund geworden, dass er weniger Schmerzen hatte, sondern da war volles Leben vorhanden. Der konnte laufen. Das war Leben, die Fülle. Und das ist das Handeln Gottes, wenn alle Stricke reißen und wir mittendrin im Schlamassel sitzen und es keinen Weg mehr gibt. Dann dürfen wir wissen, so wie es auch in Jeremia gesagt wird, lass dein Schreien und dein Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Wir werden das erleben. Wir dürfen das erleben und Gott möge uns dabei segnen. Wir dürfen zugreifen. Amen.